Radio frei. Meldet sich mit unterdessen. Und es meldet sich Reino. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr diese Begrüßung hören mögt. Unterdessen ist ja, das weiß nun mittlerweile jeder, der Radio frei hört, das Tagesmagazin hier, das morgens gesendet wird und dann nochmal in einer Wiederholung abends gesendet wird, aber das man natürlich auch übers Internet jederzeit am Tag hören kann. Deswegen begrüße ich ungern mit guten Morgen, guten Abend, guten Tag, isoliert, alles zusammen, stimmt's. Es ist Donnerstag, es ist der 7. Mai des Jahres 2026 und an den Donnerstagen gibt's bei uns traditionell Rubriken, auf die wir ungern verzichten und auf die ihr hoffentlich auch ungern verzichten würdet, wenn sie denn nicht auftauchen würden. Ach, so viele Konjunktive. Aber heute sind die beiden Rubriken, die eigentlich fast immer donnerstags kommen, wieder dabei. Wir haben zum Beispiel einen Zettel aus den Zettelkästen, die Roman beisteuert. Angekündigt hat sich auch Felix vom Kinoclub, mit dem wir über die Filme der Woche sprechen. Ich mache dann noch einen kurzen Rückblick auf den Welttag des Buches hier in Erfurt. Da gab es eine Veranstaltung auf dem Anger, über die wir vorher zwar berichtet haben, dass sie stattfinden würde, aber nachher noch nicht, was stattgefunden hat. Ich war dort. Und dann mache ich natürlich wie immer so ein paar Rückblicke auf diesen Tag, auf diesen 7. Mai, was da so alles in der Vergangenheit gewesen ist. Nicht übermäßig ausführlich, aber doch hoffentlich ein bisschen informativ. Auf dem Weg hierher, den ich heute mit der Straßenbahn absolviert habe, weil es regnete, habe ich festgestellt, dass die Straßenbahn ja von vielen Menschen offenbar benutzt wird wie ein Regenschirm. Die Straßenbahn war rappelvoll, was sie sonst zu dieser Zeit eigentlich gar nicht ist. Da sind Leute auf dem Weg zur Arbeit, nach Hause oder wohin auch immer, sind dann in die Straßenbahn geflüchtet, weil sie die Befürchtung hatten, sonst zu nass zu werden, äußerlich natürlich nur. Und das ist ja auch ganz gut so, dass es ist. Also habe ich mich gefragt, wünscht sich die Straßenbahn eigentlich, um möglichst viele Gäste zu haben, möglichst viele Kunden zu haben in den Straßenbahnen? Wahrscheinlich sieht es in den Bussen ja nicht anders aus. Wünscht sich also der Verkehr, der öffentliche Personennahverkehr möglichst viel Regen? Es gibt ja andere Berufsgruppen, die wünschen sich viel Regen, allerdings immer nur zu der Zeit, wo sie es brauchen können. Dazu gehört insbesondere die Landwirtschaft. Und deswegen kann ich auch nur sagen, der Gang hierher war zwar etwas nass, aber er war nicht minder mit guter Laune bestückt. Deswegen nochmal ganz herzlich willkommen. An diesem Regentag, der übrigens, wenn ich den Wetterbericht richtig verstanden habe, der ganzen Tag über ein Regentag bleiben wird, irgendwann heute Abend um 10 oder so irgendwie soll dann die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, auf unter 80% gefallen sein. Bis dahin ist es wohl ziemlich feucht. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht schlecht, wenn denn heute ein Tag ist, an dem eine Berufsgruppe sagt, gut, dass es regnet. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Sendung mich gefragt, ob nicht vielleicht an der Astrologie was dran ist. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch am vergangenen Sonntag meinen Monatsrückblick gehört. Dann habe ich da ausgeführt, dass ich die Musiker zusammengesucht habe, die im April einen runden Geburtstag hatten, weil ich ja den Rückblick auf den April gemacht habe. Und da kamen so irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, so 13 oder 14 Musiker zusammen, die ich jedenfalls gefunden habe. Und das hat dann gerade so für diese 2 Stunden gereicht, die etwas weniger Musikbeiträge hatte als Wortbeiträge. Deswegen habe ich nicht alle anspielen können. Aber als ich mich auf den heutigen Tag vorbereitet habe und geguckt habe, wer hat denn so alles Geburtstag gehabt, war ich etwas verblüfft. Es gibt nämlich relativ viele Musiker, die am 7. Mai geboren sind, an einem 7. Mai. Das fängt schon im 19. Jahrhundert an. Das sind dann allerdings keine runden Geburtstage. Aber in dem vergangenen Jahrhundert zum Beispiel ist im Jahr 1926 Herbie Stewart, ein US-amerikanischer Jazz-Saxophonist, geboren. Es ist im selben Jahr, am selben Tag geboren Thomas Bowles, ein US-amerikanischer Bariton-Saxophonspieler, der in einer Session-Band der Funk Brothers des Independent-Labels Motown Records mitspielte. Es ist ebenfalls im Jahr 1926 geboren Curtis Hoback, ein US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Musiker, der mit der Gruppe Stardusters seine Erfolge gefeiert hat. Nicht richtig einen runden Geburtstag hat Theresa Brewer, eine US-amerikanische Sängerin. Sie ist nämlich 1931 geboren, aber das ist ja mindestens ein halbrunder Geburtstag. Denn wir haben ja das Jahr 2026. 1936 ist geboren Jimmy Ruffin, ein US-amerikanischer Soul-Sänger. Und dann haben wir noch 1946 Thelma Houston, eine US-amerikanische R&B-Sängerin. Ihr größter Erfolg, den habe ich hier natürlich dann auch auf die Liste gesetzt, Don't Leave Me This Way. Das kennen vielleicht viele noch. Und 1956, also vor 70 Jahren, ist Ann Dudley geboren, die eine britische Komponistin und Popmusikerin ist. So viel also zu den Musikern, auf die wir zurückblicken können. Und ich begrüße euch aber erst nochmal mit einem Song von Elvis Presley. Thank you.
Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart. Leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. Knock and the door shall be open. Seek and you will find. Ask and you'll be given the key. Waiting there with my arms unfurled, waiting
just for you. Welcome to my world. Welcome to my world.
Okay. Elvis Presley war das. Welcome to my world. Willkommen in meiner Welt. Ich hoffe, eure Welt ähnelt der meinen ein bisschen. Sonst würdet ihr wahrscheinlich heute gar nicht zuhören. Und ich würde nicht die Sendung machen, die ich mache und die mir Spaß macht zu machen für euch. Und jetzt habe ich so viel über die Musiker gesprochen, die heute einen runden Geburtstag gehabt hätten, überwiegend. Die meisten sind bereits verstorben. Und ich fange mal an mit Herbie Stewart, einen Song zu spielen, mit dem er Erfolg gehabt hat. Der heißt So Pretty. Herbie Stewart war das mit So Pretty und das war natürlich nicht gesungen, es war kein Song, es war ein Musikstück, das im Jahre 1962, wenn ich das richtig gesehen habe, auf den Markt gekommen ist und Herbie Stewart war der Saxophonist, der die Führung durch dieses Musikstück übernommen hatte. Herbie Stewart. Und wie gesagt, es war viel los an diesem 7. Mai. Da gab es dann noch zum Beispiel Curtis Hoback. Curtis Hoback ist auch im Jahre 1926 geboren, ein Country- und Rockabilly-Musiker. Und der Sänger und Gitarrist der Stardusters, an die sich heute vermutlich kaum noch jemand erinnert. Aber die Musik war für damalige Verhältnisse toll und sie hört sich heute noch immer toll an.
Rock and roll inn. He met this gal they called Lyra. That's when his rockin' began. Tom Dooley took her to the mountain, asked her to be his wife. Lyra refused Tom Dooley. Stabbed her with his knife. Well, the law called Tom Dooley, asked him if he killed poor Lyra, and the jury found him guilty. Said you'll hang tomorrow. They took Tom Dooley to the gallows, hung him to a white oak pole. Sure there's a heaven up yonder. They killed Tom Dooley, rock and roll. Hang down your head, Tom Dooley.
Dieser Song, den hier Curtis Hoboch gesungen und gespielt hat, der ist von anderen, nämlich von dem Kingston Trio, viel bekannter geworden. Der Hang Down Your Head, Tom Dooley, der ein altes amerikanisches Lied ist, das sich auf einen tatsächlichen Vorgang bezogen hat. Thomas Dula, nämlich dessen Name hier ein wenig verfälscht worden ist in diesem Song oder geändert worden ist, sollte man vielleicht besser sagen, der hat im 19. Jahrhundert ist der verurteilt worden wegen eines Mordes, der aber nie so richtig aufgeklärt worden war. Das heißt, er ist sogar zweimal deswegen verurteilt worden. Eine Wiederaufnahme des Verfahrens hat aber zum selben Ergebnis geführt und er ist dann auch tatsächlich hingerichtet worden, und zwar durch Erhängen hingerichtet worden. Das war allerdings nicht an einem White Oak Tree, wie das in diesem Song heißt, sondern mit einem hierfür konstruierten Falltürgalgen und nicht in einem einsamen Tal, sondern in Statesville. Soweit zu diesem Song, der eine großartige Geschichte hat, eine große Geschichte hat, großartig, nein, das ist ein völlig falscher Begriff dafür, der eine traurige Geschichte hat und nur einmal mehr zeigt, dass die Todesstrafe einfach verbannt werden muss aus dieser Welt. Es hilft nichts. Das war Curtis Hoboch, auch am 7. Mai 1920 geboren. Und dann habe ich noch einen dritten aus diesem besonderen Tag, der geboren ist, viel weiter zurückliegend, allerdings keinen runden Geburtstag gehabt hätte, nämlich Riley Puckett ist das. When you're gone, I won't forget.
Thank you.
Das war ein Blick zurück in die Hillbilly-Musik. Da steht zu diesem Künstler, der 1894 geboren ist, am 7. Mai, hat der Chronist zwei Sätze geschrieben, die ich hier einfach mal so wiedergebe, weil mir das nicht bekannt war. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen von Interesse, das zu wissen. Da steht der erste Satz: Er ist wohl der bekannteste Gitarrist der Hillbilly-Musik und war vor allem für sein unverwechselbares Gitarrenspiel bekannt. Und dann sind da ein paar Aufnahmen genannt. Und zu diesen Aufnahmen gibt es einen abschließenden Satz, den ich auch interessant fand. Es waren die ersten bekannten Aufnahmen, bei denen das Blue-Jodeling, eine abgewandelte Form des alpenländischen Jodelns, verwendet wurde. Das also Riley Puckett, dieser Hillbilly-Gitarrist. Und jetzt habe ich eine Musik, die nicht an einen runden Geburtstag anknüpft, an einen fast runden Geburtstag, nämlich Teresa Brewer, die mit diesem Song hier, I Ain't Got Nothing But The Blues, gemeinsam mit Duke Ellington, von dem ich in der vergangenen Woche berichtet habe, gesungen hat.
Ain't got the change of a nickel. Ain't got no bounce in my shoes. Ain't got no fancy to tickle. I ain't got nothing but the blues. Ain't got no coffee that's perkin'. Got the dream that the blues. When trumpets flare up, I keep my hair up. I just can't make it come down. Believe me, Pappy, I can't get happy since my ever-loving baby left town. Ain't got no rest in my slumber. Got no feelings to bruise. Ain't got no telephone numbers. I ain't got nothing but the blues.
Immer haben Männer damit zu tun.
Okay, ja, die Männer haben überall ihre Finger drin.
Leider, ja. Aber na gut. Genau, der erste Film, der diese Woche neu läuft, ist Der verlorene Mann. Und ja, stell dir mal vor, du bist vor 30 Jahren geschieden worden und plötzlich steht aber dein Ex-Mann vor der Tür und stürmt in die Küche, um einen Tee zu brühen. Genauso geht es nämlich Hanne, die vor 30 Jahren sich von Kurt getrennt hat und jetzt eigentlich komplett neu verheiratet ist mit dem Pfarrer Bernd und die sind eigentlich sehr glücklich, trotz Eheroutine. Und ja, plötzlich steht ihr Ex-Mann Kurt vor der Tür und stürmt rein, ganz selbstverständlich, brüht sich einen Tee auf und denkt, alles ist wie früher. Weil er nämlich unter Demenz leidet und plötzlich so eine Situation hat, wo er dann eben wieder denkt, das ist sein Alltag und das muss er jetzt tun. Und ja, und alle sind damit überfordert. Und man kann ihn ja leider nicht einfach gegen seinen Willen wieder zurück in das Heim bringen, wenn er das nicht möchte. Und ja, so entsteht es, dass das Paar den Demenzkranken mit bei sich im Haus unterbringt und versucht erstmal dort unterzubringen, bis ein neues Heim ihn vielleicht mit aufnimmt, was sich ein bisschen verzögert.
Ja, dass da das Leben durcheinander gerät, ist vielleicht nicht weiter verwunderlich.
Naja, ist aber vielleicht schwieriger als erwartet, weil plötzlich Kurt nicht so, also schon selbstverständlich auch mit ins Bett krabbelt, sich damit hinlegt zu den beiden und einfach so zu dritt dann liegen die drei dann im Bett. Und das ist natürlich für alle eine sehr schwierige Situation. Aber der Regisseur schafft es hier, das Thema Demenz sehr behutsam und so ohne falsche Betroffenheit so darzustellen. Also er macht das mit einer guten Leichtigkeit. Es gibt auch mal witzige Szenen, es gibt aber auch sehr ernste Szenen. Am Anfang vielleicht ein bisschen komödiantisch, am Ende wird es dann schon zu spitzen dramatisch. Aber die kranke Person, also Kurt, wird nie irgendwie ins Lächerliche gezogen. Es ist immer Mitgefühl für ihn auch da. Und es ist am Ende eben eine Geschichte über Liebe, Freundschaft, Erinnern, Vergessen. Er hat übrigens auch, der Regisseur hat übrigens auch eine kurze Ausbildung gemacht als Demenzbegleiter, um eben diesen Film auch sehr authentisch darzustellen.
Das wollte ich gerade fragen. Also wir beiden können das ja gar nicht so richtig beurteilen, ob dieser Film nun, was diesen Demenzkranken betrifft, ob der realitätsnah ist oder nicht. Also ich jedenfalls traue mir so eine Entscheidung nicht zu.
Nee, die Kritiken sagen das eben, weil er eben auch diese, man merkt es, dass der Regisseur wirklich diese Ausbildung gemacht hat, und die Schauspielerinnen und Schauspieler haben auch einen Workshop gemacht, wo es um den Alltag von Alzheimer-Kranken geht und um das nachzuvollziehen, welche Symptome sie haben, wie sie die Symptome verstehen können. Und die Szenen in den Heimen wurden auch tatsächlich in den Heimen, in den Einrichtungen gedreht. Also man hat versucht, so eine wirkliche Authentizität herzustellen. Und ja, schafft der Film das dann eben ganz toll durch dieses Trio, die den Film trägt, dieses Thema auf die Leinwand zu bringen. Ne? Gleichzeitig nicht nur spaßig, sondern es kommen auch wirklich Szenen von Wutanfällen, die man ja vielleicht von, wenn man demenzkranke Personen kennt, auch immer mal erlebt. Auch der Frust, den die Ehepartner natürlich auch haben, wenn plötzlich eine dritte Person einfach so selbstverständlich im Leben ist, mit zu transportieren. Und das schafft der Film.
Schön. Das klingt interessant, sagen wir mal so. Ist das, macht einen das betroffen, nachdenklich?
Meine Oma hat das ja auch, also von daher hat man dann schon so, also wenn man Menschen kennt und das selber erlebt, wirkt man in manchen Situationen schon, kann man das nachvollziehen und nachempfinden und sieht sich genauso, ah ja, kenne ich, und wie gehe ich damit um, ja.
Okay, das klingt, wie gesagt, es klingt interessant.
Dann haben wir ja morgen den 8. Mai, den Tag der Befreiung. Der NS-Geschichte und der Nazi-Verbrechen. Zu dem Anlass startet heute schon der Film Nürnberg, und sagt ja der Name vielleicht auch schon, und kam jetzt in die Medien auch schon viele Rezensionen, in den Zeitungen. Nürnberg erzählt die wahre Geschichte des Psychiaters Douglas Kelly, der bei den Nürnberger Hauptkriegsprozessen gegen die NS-Spitze die Angeklagten betreute. Ja. Wir haben in den Hauptrollen Rami Malek, der den Kelly spielt, den Psychiater, und Russell Crowe, der Hermann Göring spielt. Und der Film spielt sich zwar so inhaltlich um diese Nürnberger Kriegsprozesse ab, aber im Fokus steht eben diese Geschichte von diesem Psychiater, wie er mit den Inhaftierten umgeht. Es sind ja irgendwie 9 NS-Offiziere und eben Hermann Göring als Reichsmarschall, der eben die betreut, Informationen versucht herauszubekommen, sich denen aber auch annähert und eben gerade auch so ein richtiges Vertrauensverhältnis versucht, zu Hermann Göring aufzubauen, weil man merkt richtig, dass dieser Kelly richtig fasziniert von ihm tatsächlich ist. Er mag, wie Göring so seine Figur spielt, wie Göring so mit so Psychospielchen versucht, die US-Amerikaner zu hintergehen und auch zu manipulieren, also das merkt man richtig. Und Kelly ist da richtig fasziniert als Psychiater und entwickelt da so eine sehr seltsame Zuneigung zu Göring, ne? Die erst später so ein bisschen gebrochen wird, wenn er merkt, okay, wie tief ist eigentlich Hermann Göring tatsächlich wirklich in den Holocaust verstrickt worden, ne?
Tja. Ich hatte vorhin schon in unserem Vorgespräch kurz erwähnt, ich habe schon einen jedenfalls Zeitungskommentar, eine Kritik dazu gelesen, die nicht so übermäßig positiv war. Wie hast du das empfunden?
Genau, also es gibt so ein paar Sachen, die auch filmisch überspitzt sind, also die tatsächlich auch nicht so passiert sind. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, weil das schon in dem Prozess dann auch war, aber es gibt im Prozess zum Beispiel eine Szene, die tatsächlich in dem wirklichen Prozess so nicht passiert ist. Ich fand den Film an sich trotzdem irgendwie sehr stimmig, weil ich fand, dass dieses Setting aufgebaut wird. Gar nicht unbedingt nur um den Prozess, sondern wirklich um diesen Psychiater. Es ist aber auch nicht ganz klar, er baut dann auch so eine enge Beziehung zu der Familie von Göring auf. Ob das so passiert, das ist nicht ganz klar. Aber es zeigt einen sehr spannenden Einblick darin, wie
Sky.
Thank you.
Hawaii.
I need a friend. I turn around and find your hand in mine, and I know we'll always be together. Every single day you're here, every night you're brightening up this world that brings along this pain and sorrow.
Let's go!
sky.
Ooh, oh yeah. Ooh,
happy home, woman without you here by my side. You know my soul is bound to die.
Hey.